Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Medizin versus Didaktik. Bei mir im Studio heute auch wieder
der Robert Kleinert. Hallo zusammen.
Wir freuen uns, dass ihr wieder reinschaltet und uns hoffentlich auch zuhört. Bevor wir zum Thema der heutigen Folge und zu unserem Gast kommen, noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Nämlich, wir würden gerne ein bisschen unser Publikum analysieren und wissen, wer uns denn da zuhört.
Kennenlernen, stimmt, kennenlernen.
Ach so, analysieren klingt nicht so.
Nein, kennenlernen ist viel netter.
Okay, kennenlernen. Dementsprechend haben wir eine kleine Umfrage gestaltet, die ihr in den Shownotes findet, verlinkt. Wenn ihr da draufklicken würdet und kurz dran teilnehmen würdet, die ist auch überschaubar, keine Sorge, sind nicht 30 Seiten, das ist alles sehr, sehr handhabbar, dann würden wir uns sehr freuen. Wir werden da auch in den nächsten Folgen immer sehr weiterhin darauf hinweisen und euch damit nerven, solange bis die Zahl so hoch ist, dass wir damit zufrieden sind. Das also kurz in eigener Sache. Kommen wir zum Thema von heute und unserer Gästin, über die wir uns sehr freuen, dass sie da sind, nämlich Professor Stefanie Oes von der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Und wir unterhalten uns oder wollen uns heute mit ihr unterhalten über das Thema, was auch durch eine Leserin-Einschrift zu uns getragen wurde, nämlich die Frage, ja, Gestaltung von Grundlagenfächern der Lehre, von naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern in der Vorklinik oder wenn man halt im Modellstudiengang ist, eben in den vorklinischen Fächern oder wie man das auch immer labeln will. Was kann man da machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was hat sich da so getan in den letzten Jahren? Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Frau Oes. Genau, wenn Sie sich vielleicht noch einmal ganz kurz selber vorstellen würden, unseren Hörerinnen und Hörern, das wäre toll.
Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt sehr, hier über mein Lieblingsthema sprechen zu können. Mein Name ist, wie schon gesagt, Stefanie Oes. Ich bin Professorin für Biochemie an der Medizinischen Hochschule in Brandenburg. Ich bin Prodekanin für Studium und Lehre und leite kollegial hier auch das Zentrum für Studiengangsentwicklung aus und Weiterbildungsforschung. Und eben seitdem ich hier bin, seit 2017, haben wir hier ein longitudinales mit den Modulen im Modellstudiengang integriertes Spiralcurriculum Biochemie entwickelt und auch jetzt einen neuen Studiengang mit dem brandenburgischen Modellstudiengang Zahnmedizin. Und auch da ist die Biochemie eingebracht und die Erfahrungen teile ich heute gerne.
Alles klar, dann sind wir sehr gespannt. Bevor wir aber quasi da reinsteigen, haben wir natürlich unsere obligatorische und traditionsreiche kleine Fragerunde zu Beginn, um uns ein bisschen näher kennenzulernen. Und da haben wir, als wir im Vorfeld über das Thema gesprochen haben, ist mir nochmal klar geworden, dass die Naturwissenschaften bei mir in der Schulzeit sehr unterschiedlich verankert waren, heute mit meinem Lebenswandel gar nichts mehr zu tun hat. Und dementsprechend haben wir gedacht, wir nehmen heute mal als kleine Einstiegsfrage, welche Fächer denn in der Schulzeit bei dem Übergang oder bei dem Weg zum Abitur abgewählt worden sind.
Mhm. Ne? Schöne Frage.
Der Robert hat alles abgewählt, was er konnte. Und ich fange an. Ich habe nämlich nach A10 Biologie abgewählt. So, und bin jetzt und arbeite jetzt an der medizinischen Fakultät, so kann es kommen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich Physik-Leistungskurs genommen habe, weil ich das interessant fand. Und das war einer der größten Fehler strategisch, die ich damals begehen konnte. Aber gut, es ist ja noch was aus mir geworden. Robert, was war denn bei dir das Fach, was du als allererstes mit Freuden abgewählt hast?
Ja, du kennst mich wirklich gut, weil ich wollte wirklich sagen, ich habe so ungefähr alles abgewählt, was ging, weil Schule war nicht so mein Format. Das hat mich alles.
Hast ein reines Sportabi gemacht wahrscheinlich?
Nee, das auch nicht. Ich habe alles, also wirklich, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also Schule war nicht so meins. Ich hatte ein Ziel und das war nicht Schule.
Okay.
Ich hoffe, meine Kinder hören das nie.
Frau Oes, was haben Sie denn abgewählt, als es zum Abitur ging?
Ja, ich habe tatsächlich Latein abgewählt mit einer sehr hart erarbeiteten 4, auf die ich sehr stolz war.
Okay.
Und wenn ich auf die Naturwissenschaft blicke, da war das die Physik, die ich da losgelassen habe. Und Bio und Chemie habe ich tatsächlich beides weitergemacht.
Okay, dann ist da ein roter Faden zu erkennen. Das ist Latein ab. Oh, da kann ich auch tief in Traumata bei mir wühlen, was Latein angeht. Aber gut, das ist, glaube ich, gut. Dann starten wir in die Sache rein. Und Robert, du hast eine schöne Einstiegsfrage vorbereitet.
Ja, ich habe eine ganz pragmatische Einstiegsfrage. Und zwar, wozu brauchen unsere Studierenden Biochemie?
Ist die Frage pragmatisch? Bin ich nicht ganz sicher.
Ich hätte gerne eine pragmatische Antwort.
Er grinst provokant.
Ja, das ist für mich okay. Ich finde die Frage durchaus provokant, aber deswegen ja umso schöner. Das eine Biochemikerin zu fragen, natürlich als Grundlage all das klinischen Wissens begreift. Die Biochemie vermittelt ein Grundverständnis der Vorgänge im menschlichen Körper, in menschlichen Zellen, die eben Grundlage bildet für das Verständnis von Krankheitsbildern, von Pathogenese, von Pathophysiologie, Grundlage bildet von Diagnostik und Therapie, von daher untrennbar verknüpft.
Okay.
Ja?
Ja, habe ich was gelernt.
Ja, okay. Robert ist frech drauf heute. Genau, dann wenn wir jetzt mal mit Blick auf die Lehre gucken. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren so entwickelt? Also ich muss sagen, die Vorurteile, die ich über Grundlagenfächer habe, ist, dass die eher konservativ im Grunde, was die Lehrkonzeption angehen, sind. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Also da hat sich ja viel getan. Und was hat sich denn so getan, wenn Sie mal so ein bisschen, was hat sich entwickelt, worauf hat man so ein bisschen Schwerpunkte gelegt?
Also ich denke, dass die Entwicklung so durch zwei Herausforderungen im Wesentlichen geprägt ist. Zum einen, wenn man, also vor allem jetzt die, ist ja mein Blickwinkel, die Biochemie, ja, wenn man da drauf guckt, ist das ja jetzt ein naturwissenschaftliches Fach, das davon geprägt ist, dass wir eine wahre Wissensexplosion darin haben. Wir kennen immer mehr Vorgänge, immer mehr Details, das biomedizinische Wissen entwickelt sich enorm weiter, was selbstverständlich zu der Situation führt, dass wir nicht mehr alle Fakten wissen können und erst recht nicht alle Fakten lehren können in einer sinnvollen Art und Weise. Aber diese Versuchung immer besteht, ja, immer mehr und mehr auch vielleicht so vom eigenen Fach da hineinzupacken und vermitteln zu wollen und das alles für gleichermaßen wichtig zu halten. Und ich denke, das zu erkennen, ist ein ganz wichtiger Punkt und eben auch daraus abzuleiten, dass wir anders lehren müssen, ja, dass wir uns hinwenden müssen zu dem Vermitteln oder zum Erwerb von Konzepten, von übergeordneten Prinzipien und eben in der Lehre sehr gute Beispiele aussuchen müssen, um eben an denen diese Konzepte und Prinzipien zu verdeutlichen und eben auch dann den Studierenden erlauben, an gut gewählten Beispielen sich diese Konzepte selber abzuleiten, ja, und eben auch dann zu übertragen auf andere Szenarien, andere Inhalte, die wir anbieten, damit sie diese Kompetenz erwerben. Weil eigentlich ist das dieses Weg vom Faktenwissen und hin zu Kompetenzen, dass sie eben auch diese Möglichkeiten haben, nach dem Studium, wenn sie mit Inhalten konfrontiert sind, ja auch da dann die Konzepte, die sie im Studium erworben haben, dann darauf anzuwenden und damit umzugehen, ja, mit dem Grundlagenwissen, das wir vermitteln. Also weg von immer mehr Details hin zu übergeordneten Konzepten. Und eigentlich ist es auch was wir schon sehen, wenn wir so den Gegenstandskatalog betrachten, wo ja einfach Themen gelistet sind, und dann so übergehen zum NKLM und schon sehen, dass da drin steht, aus dem Aufbau der DNA die Funktion ableiten können. Das ist eigentlich eine Kompetenz, die da drin steckt. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die nach wie vor besteht, aber das prägt auch die Entwicklung. Also wir denken mehr in diesen Richtungen, wir machen uns bewusster, was brauchen unsere Studierenden wirklich, was sind die wichtigen Konzepte, die da eine Rolle spielen. Und ich denke, dass Lehre auch zunehmend so strukturiert wird, würde mir jetzt aber nicht herausnehmen, das gesamthaft beurteilen zu können. Aber kann so aus der eigenen Erfahrung sagen, das prägt, wie wir hier Lehre organisieren oder planen. Und die andere Herausforderung ist was so von der Vorstellung kommt, wie soll denn Medizinstudium der Zukunft aussehen? Also vom Masterplan bis zum Entwurf der neuen Approbationsordnung ist ja ein Element, das sich durchzieht. Modular organisierte Studiengänge, Z-Curriculum, die Grundlagenwissenschaften fangen früh an, aber durchziehen das ganze Studium und sind eben integriert mit den anderen Grundlagenfächern. Auch mit der Klinik.
Ja, da wollte ich jetzt einmal direkt rein, weil ich habe da schon hitzige Debatten geführt, ob das Sinn macht oder nicht, mit verschiedensten Leuten und dafür und dagegen gehört. Was denken denn Sie, ist das Z-Curriculum mit der Idee, dass die Grundlagenwissenschaften am Anfang nicht mehr ganz so dominant sind, immer noch dominant, aber nicht ganz so wie früher, aber auch im 8., 9., 10. Semester schon gelehrt werden? Da hatte der Robert ja auch schon mal, da hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge mal drüber gesprochen. Finden Sie das sinnhaft und gut? Weil man könnte jetzt ja sagen, warum soll einer im 9. Semester noch was aus der Grundlagenwissenschaft hören? Der muss doch jetzt mal in die Klinik rein. Was soll der denn noch an Grundlagen? Wie stehen Sie dazu?
Ich bin von dem Konzept überzeugt, muss ich sagen. Sicherlich ist auch die Perspektive wieder so ein bisschen aus der persönlichen Situation heraus. Ich bin an einem Standort, der ein solches Z-Curriculum hat und pflegt und sehr konsequent umsetzt. Und ich habe mein eigenes Biochemie-Curriculum eben sehr konsequent in dieses Z-Curriculum hineingelegt. Und ich denke, dass wir als Lehrende davon sehr profitieren, von dieser Integration mit den klinischen Fächern. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Studierenden davon sehr profitieren, wirklich diese enge Integration der Fächer zu haben.
Das also deutlicher aufeinander aufbaut und zeitnäher quasi, ja.
Ja, also also es hat ja zwei oder vielleicht wahrscheinlich mehr Effekt auch noch. Also der eine ist, dass wir diese Grundlagenwissenschaften jetzt gerade in den unteren Semestern eben direkt im Kontext der klinischen Anwendung lernen, also immer einen oder in den allermeisten Fällen ein konkretes klinisches Beispiel haben und darüber einerseits die Relevanz klar machen, aber auch direkt einen Anwendungskontext für das Wissen bieten, erlebt die Studierenden motiviert dadurch und auch so dieses direkte Übertragen auf einen relevanten, authentischen, realistischen Inhalt, das finde ich einen enormen Vorteil. Mhm. Aber es hat auch für uns als Lehrende einen Effekt, also erzähle auch gerne immer die Anekdote, bevor ich 2017 hierher kam, war ich auf viele Jahre irgendwas zwischen 15 und 20 an der Universität mit einem Regelstudiengang und habe dort geforscht und gelehrt und war überzeugt, ich kenne mein Fach. Und dann habe ich an den Standort gewechselt, in die Professur hier, das einen Modellstudiengang hat und habe dann angefangen, vornehmlich in einem Format zu lehren, das ein interdisziplinäres Seminar ist. Das heißt, wo immer zwei Kolleginnen und Kollegen miteinander gemeinsam eine Seminareinheit gestalten. Und das können Kolleginnen aus den anderen Grundlagenfächern sein, aber in der überwiegenden Zahl sind es klinische Kolleginnen und Kollegen. Und ich muss gestehen, ich habe mein Fach und was es für eine Bedeutung für die Medizin hat und für zukünftige Ärzte und Ärztinnen, das habe ich erst begriffen, seitdem ich hier bin. Also welche Inhalte sind denn für den Absolventen und für die Absolventin wirklich wichtig und auf welche Fakten und auf welche Prinzipien und Konzepte kommt es denn im Allerwesentlichsten an? Ja, das ist was, was ich in der letzten Konsequenz erst durch diesen engen Austausch mit den klinischen Kolleginnen und Kollegen in der Lehrumsetzung, in der Lehrplanung gelernt habe.
Ja.
Und das finde ich einen enormen Vorteil, ja, dieser Form von Lehre und Curriculumsstruktur.
Ja, okay.
Also ich sehe da, als jetzt, ich meine, seit 23 Jahren bin ich Kliniker und lehre ja da ja auch viel und ich sehe auch die Biochemie tatsächlich, Sie haben es eingangs gesagt, da relativ gefordert, aber auch total wichtig, weil so wie wir das ja von früher kennen, der Regelstudiengang, ich erinnere mich, meine Biochemie war nicht gut. So Grüße nach Essen, das war einfach so. Das war einfach nicht gut.
Ja, hier didaktisch. Verbaut sich jemand Karriereoptionen.
Ja, das, ich glaube, sind mittlerweile alle eben. Die haben es ja auch, haben es gut gemeint. Nein, aber und deswegen weiß ich noch, dass das war eben, wir haben das gelernt, was wir lernen mussten. Wir haben alles aufgemalt, was wir aufmalen mussten, nur um es zu tun. Und dann war es Physikum und dann habe ich das schon bis zur Pharma, habe ich das schon wieder alles vergessen, weil ich war einfach happy, dass ich das hinter mir hatte. Und erst viel später merkt man dann ja, wie spannend das sein kann, nochmal hervorzukramen. Und das haben Sie eben ja schon richtig gesagt, dass das Anwendungswissen irgendwann wirklich ja auch spannend, dann ist es ja plötzlich spannend, wenn ich irgendwas nachschlage. Und dass das, glaube ich, total gut aufgehoben ist im Z. Das sehe ich sogar noch mehr als vielleicht jetzt die Anatomie. Das sage ich als Chirurg, nichts gegen die Anatomie. Aber ich sehe die Biochemie da echt mit der Pathophysiologie und der Physiologie total zentral. Das ist auf jeden Fall so. Die Frage ist nur, haben Sie denn an Ihrem Standort im Z-Curriculum fest verankert? Haben Sie denn darüber hinaus noch Wahlangebote, die Sie bieten für Kolleginnen oder Studierende, die besonders interessiert sind? Die vielleicht auch irgendwie promovieren wollen und dann molekularbiologisch arbeiten, vielleicht da nochmal ein Update brauchen oder so?
Also bei uns am Standort hier jetzt, Medizinische Hochschule Brandenburg, gibt es im Curriculum auch fest verankert ein Wissenschaftspraktikum. Mhm. Das ist im sechsten Semester lokalisiert, läuft über 8 Wochen. Und da bieten wir eben auch als Biochemie-Labor orientierte, laborbasierte Wissenschaftspraktika an, was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, dass hier interessierte Studierende ihrer Neigung entsprechend das vertiefen können, eben sowohl methodisch dann im Labor als auch in Bezug auf Integration in ein Projekt mit all seinen Facetten, ja, vom wissenschaftlichen Hintergrund zu der konkreten Fragestellung und so weiter. Also das ist eine Möglichkeit und sicherlich die, die wir, die so am deutlichsten sichtbar ist und die auch am tiefsten geht an der Stelle.
Wie sieht das mit den Prüfungen in den höheren Semestern aus? Wenn ich mir ganz konkret vorstelle, ich habe Endokrinologie zum Beispiel, habe da eine Prüfung, ist dann Biochemie Teil davon immer noch, wenn wir sagen im Sinne des Z-Curriculums?
Mhm. Ja, also wir prüfen in allen Semestern, in denen wir Biochemie unterrichten, ist die Biochemie auch Teil der Prüfung. Ist auch jetzt ein Standortspezifikum. Mhm. Wir prüfen nicht modulweise, sondern eben semesterweise. Und es gibt immer eine das ganze Semester übergreifende Multiple-Choice-Klausur, in der dann eben auch alle Fächer entsprechend der Gewichtung in der Lehre und der Gewichtung des Lernziels über so einen schönen Blueprint organisiert, dann eben hier an der Prüfung teilnehmen. Und wir prüfen auch in der unteren Hälfte sozusagen des Studiums, so grob gesehen, mit einem OSCE die praktischen und kommunikativen Fertigkeiten. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass wir als Biochemie, aber gilt auch für die anderen Grundlagenfächern, hier integriert, strukturiert, mündlich prüfen, eben als Station im OSCE integriert. Und gerade in Semestern, wo dann die Biochemie eine größere Rolle spielt, sind wir hier dann auch immer mal mehr oder weniger im OSCE vertreten, immer so ein bisschen oszillierend auch mit den anderen Fächern.
Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist eine Thematik, die von einer Hörerin quasi an uns herangetragen wurde thematisch. Und da war auch noch ganz spezifisch in der Mail, schöne Grüße nochmal und vielen Dank, die Frage drin geschrieben, wie können denn Laborpraktika lernförderlich gestaltet werden? Oder ich habe es für mich umformuliert, wie kann man die denn cool machen? So hell habe ich das. Also, was gibt's da so für Ideen?
Tatsächlich bin ich fast versucht, die Frage so ein bisschen misszuverstehen.
Gerne.
Und gedanklich so eine Klammer um Labor zu machen.
Ja.
Aber ich glaube, es ist so einerseits die Vorstellung, dass die Biochemie Praktikum macht in dem Format, dass im Labor das Pipettieren gelernt wird. Mhm. Also um es mal vereinfacht zu sagen. Tatsächlich glaube ich aber, dass man das weiterfassen kann und dass man in der Biochemie auch praktisch arbeiten kann, ohne Kompetenzen im Labor zu vermitteln oder Fragestellungen mit Labormethodik zu bearbeiten. Mhm. Und ich glaube, dass man auf beiden Feldern die Möglichkeit hat, das cool zu gestalten. Und wenn ich jetzt mal so auf Laborpraktikum gucke, da denke ich, ist es enorm wichtig, dass klar ist, es ist irgendwie ein relevanter Inhalt. Also irgendwas, was wirklich zellbiologisch spannend ist oder wo mir der Anwendungskontext klar ist, wofür brauche ich das wirklich? Oder ich weiß, das ist irgendwie so eine super Basisfähigkeit und mir kann jemand vermitteln, das ist sinnvoll, wenn ich das kann, wenn ich ins nächste Praktikum gehe. Und da gehört dann wirklich auch sowas wie Pipettieren dazu. Mhm. Das ist sowas sinnvoll, wenn man das gut kann. Und eben auch da zu vermitteln, warum ist es für mich relevant und warum ist es wichtig, dass ich das kann. Was ich denke, was auch wichtig ist, dass man anerkennt, dass gerade so im Kontext Labor dann doch viele Novizen und Novizinnen dabei sind und dass das im ersten Moment total überfordernd sein kann, wenn man in so eine Umgebung kommt, wo man sich überhaupt nicht auskennt. Ich habe nie so ein Pipett in der Hand gehabt, da gibt es Geräte, von denen weiß ich nicht, was sie machen. Und gerade wenn man dann versucht, in einer kurz bemessenen Praktikumszeit, also einen ganzen Versuch durchzutakten, ist meine Erfahrung, dass Studierende dann oft das Protokoll abarbeiten, aber überhaupt gar keine Vorstellung haben, was sie da eigentlich gemacht haben und die eigentlichen Vorgänge, die dahinter liegen, die biochemischen Abläufe, die dahinter liegen, die Konzepte, die man vielleicht erfassen könnte, dazu kommt es gar nicht, weil so stur das Protokoll abgearbeitet wird. Und eine Möglichkeit, die wir so für uns gefunden haben, das vielleicht so ein bisschen zu überbrücken, ist, dass wir auch da so Inverted Classroom machen und tatsächlich, also A, die Protokolle vorher schon rausgeben, die Aufgaben stellen, dass die Studierenden sich vorher schon mit dem Protokoll auseinandersetzen, aber auch so kleine Videos haben, die auch schon mal das Labor zeigen oder bestimmte Dinge aus dem Labor zeigen, dass man sich schon mal vertraut machen kann mit der Umgebung, die dort auf einen zukommt, damit man eben dann im Labor sich auch schneller zurechtfindet und sich dann auf den Inhalt konzentrieren kann und nicht so sehr auf die Umgebung erstmal
auf das Ankommen quasi
zurechtfinden.
Ja, ja.
Also wir haben ja in der klinischen Medizin schon häufiger auch über Rollenvorbilder gesprochen, dass viele Studierende in Fächer gehen, wo sie eben mitbekommen, wie jemand für dieses Fach brennt. Und ich sehe sie jetzt, also an unsere Hörer, wir haben ein Zoom-Meeting, also ich kann sie sehen. Ich sehe sie, wie sie für ihr Fach brennen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist für ihre Studierenden. Und dann wären natürlich auch Kleingruppen, glaube ich, wichtig. Ne? Setzen sie das um, dass sie einfach zeigen, okay, das ist mein Fach, ich brenne dafür und da gibt es auch gute Gründe für, warum das so ist.
Ja, also das ist tatsächlich was auch hier in der Curriculumstruktur eine ganz wichtige Rolle spielt, ist viel Kleingruppenarbeit. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die gedankliche Klammer, die ich im Laborpraktikum gemacht habe. Ich glaube, dass das auch ein ganz wertvolles Format ist, eben in Paper-Pencil-Praktika zu arbeiten, im Grundlagenfach wie der Biochemie und dort dann eben wirklich in den Austausch zu gehen. Ich glaube, wir machen da ganz viel in dem Austausch, aber auch natürlich die Begeisterung für das Fach zu vermitteln. So ein Paper-Pencil-Praktikum kann ja zum Beispiel sowas adressieren wie verschiedene Aspekte aus dem Energiestoffwechsel oder sowas. Eben dann mit einer klinischen Vignette, mit irgendeiner Stoffwechselerkrankung, wo ein Enzym ausfällt aus so einem Energiestoffwechsel und dann sieht man die Symptomatik und erklärt vielleicht auch noch oder gibt als Information mit ein, welches Enzym ausfällt und lässt dann die Studierenden eben erarbeiten, was jetzt der molekulare Mechanismus ist, wie sie die verschiedenen Metaboliten, die rauf und runter gehen, erklären können. Und tatsächlich machen wir sowas dann auch in Gruppenpuzzeln, in World-Cafés, in Stationen arbeiten. Und das erlaubt dann eben, wenn man 4, 5, 6 Studierende an einem Tisch sitzen hat, die sich eben dann mit dieser Aufgabenstellung beschäftigen, als Dozierende, erstmal zuzuhören. Wo sind die eigentlich gerade? Mit was beschäftigen die sich? Wo ist gedanklich gerade der Knackpunkt, wo es nicht weitergeht? Und dann über Fragen die Studierenden dann dahin zu bringen, dass sie das selber beantworten können. Oder eben dann individuell auch nochmal bestimmte Dinge zu erklären, für Nachfragen da zu sein. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo man verschiedene Studierende auf verschiedenen Ebenen abholt. Und wie Sie vorhin gefragt haben, wie ist denn besonders Interessierten? Ja, da kann man auch dann da nochmal was anderes reingeben und einen anderen Kontext besprechen oder so. Aber man kann auch wirklich solche Lernhürden nochmal identifizieren und spezifisch adressieren. Aber es stimmt, das ist ein Punkt, über den habe ich mir noch selber gar nicht so Gedanken gemacht. Aber ich glaube, da kann man auch ganz viel Begeisterung für das Fach weitergeben. Und ich glaube, man kann auch Angst nehmen vor dem Fach, ne? In so einer Situation, in so einer Lernumgebung, die sicher ist, wo man Fragen stellen kann und wo es auf den Diskurs ankommt und vielleicht gar nicht sehr auf die Antwort, sondern einfach aufs Diskutieren auch ankommt.
Und ich finde auch, Sie haben gerade gesprochen über Stoffwechselerkrankungen und was dann ausfällt. Das haben wir ja auch immer wieder an unserem Standort, dass wir teilweise sehen, dass unsere M1-Fragen sehr schnell sehr spezifisch werden, wenn sie eben von aus der Grundlagenwissenschaft kommen, weil das natürlich das ist, womit die Kolleginnen und Kollegen sich den ganzen Tag beschäftigen. Und was wir beobachtet haben, auch so im problemorientierten Lernen oder so, wir haben diesen Fall der Joggerin, die immer nachts Muskelkrämpfe kriegt und so. Ja. Und das ist so ein Das nehmen Studierenden bei uns sehr, sehr gut an, finde ich, weil das ist das sind so Dinge, über die hat man sich immer schon mal die hat man immer schon mal nachgedacht, aber hat keine Lösung. Und ihr könnt ihr Fach und angrenzende Fächer natürlich ganz viele Antworten geben zu aller Welts Problemen. Und das sind so Vignetten, die bei uns ganz gut ankommen, statt dieser doch manchmal etwas speziellen Stoffwechselerkrankung, die dann doch für unsere späteren Ärztinnen und Ärzte zum Glück relativ selten sind.
Ja, also die Idee da über Gruppenformate dran zu gehen hier, wie Sie gerade sagten, World Café, Gruppenpuzzle oder so, finde ich richtig cool. Also das, glaube ich, ist ein sehr, sehr guter Ansatz und es geht auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Frage ein, die Hörerin da gestellt hat. Wie ist es denn wir haben das gerade schon bei den Positiven angesprochen, also wenn man Leistungsstärke hat, wie man die so ein bisschen, es gibt natürlich aber gerade bei Naturwissenschaften, ich habe das ja an einem Beispiel von mir vorhin ein bisschen gezeigt, manche, die brennen dafür, manche, die tun sich da ein bisschen schwerer mit, Thema Binnendifferenzierung. Ne, also wir haben gerade über die Starken, aber es gibt eben auch Schwächere oder so. Wie bauen Sie das in die Lehre ein oder was gibt es für Möglichkeiten, da eine Binnendifferenzierung umzusetzen?
Also erstmal vorweg, ich sehe das auch als ganz relevantes Thema, nehme ich auch sehr wahr, ja, dass Studierende mit sehr unterschiedlichem Vorwissen kommen, Bio und Chemie in der 10. Klasse abgewählt, dann eine Berufsausbildung gemacht, im Beruf gearbeitet, dann Medizinstudium angefangen, bis hin zu aus dem Chemieleistungskurs halt hier ins Studium in Anführungszeichen gefallen. Ich finde tatsächlich einen wichtigen Punkt ist, dass wahrzunehmen und auszusprechen, weil die Studierenden nehmen es individuell als Problem wahr, dass sie da vielleicht ihr Vorwissen weniger ist und es halt weiter zurückliegt. Und einfach anzuerkennen, dass es so ist, dass die Gruppe heterogen ist in Bezug auf ihr Vorwissen und dass es okay ist, die bringen andere Dinge mit, die sie eben einbringen ins Studium und eben das auch so ein bisschen das Zutrauen zu geben, wenn sie da jetzt rangehen und bleiben dran, dann überwinden sie das auch ganz schnell und das ist keine Hürde in dem Sinne, die unüberwindbar ist. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Was wir ganz konkret hier am Standort machen, ist, dass wir begleitend in den ersten 5 Semestern, aber auch so gerade im Schwerpunkt 1., 2., 3. begleitend Tutorien anbieten, die wir als Institut gestalten und suchen aber tatsächlich, das muss ich gestehen, noch so ein bisschen nach dem besten Weg, um das zu adressieren. Wir haben das begonnen in einem Vorlesungsformat, das aber sehr viel Zeit hatte auch für Frage-Antwort-Spiel und auch zu so einem Klären von wirklich individuellen Fragen. Und sind dazu übergegangen, das jetzt als Online, also Kurs auf unserer Lehrplattform auf Moodle zu haben. Mhm. Und da ist es so strukturiert, dass man eben über einen Selbsttest erstmal so gucken kann, was meint denn die Biochemie, was ich so als Eingangsvorwissen haben müsste, wo muss ich denn hin, damit ich hier Anschluss direkt finde an die Biochemie-Inhalte. Dann haben wir Videos gemacht, die eben dann genau das adressieren als Input, den die asynchron machen können. Ja, da sind dann so Quizzes drin, um zu gucken, habe ich es denn verstanden. Dann nochmal so ein Abschlusstest, um zu gucken, bin ich denn jetzt auf dem Niveau, und dann dirigiert einen das hin wieder zu Tutorien. Dann in der Hoffnung, dass dann nur noch die Studierenden kommen, die das jetzt wirklich noch brauchen. Das klappt noch nicht so ganz. Und wo wir dann halt eben nochmal auch wieder in Kleingruppenformat nochmal bestimmte Themen aufarbeiten können. Aber das haben wir jetzt relativ frisch. Da müssen wir mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber das ist so die Strategie, mit der wir versuchen, gerade so am Beginn des Studiums, die auf ein gemeinsames Wissensniveau, auf ein gemeinsames Vorwissen zu bringen.
Also ich höre da zwei Strategien raus. Zum einen natürlich eine strukturierte inhaltliche Hilfe, aber insbesondere auch eben sowas wie Angst nehmen, Hemmungen nehmen und also ja, an der Haltung zu arbeiten, wenn man so will. Ne? Ja. Ja, okay.
Einmal zurück zum Z-Curriculum, weil ich da jetzt eben drüber nachgedacht habe.
Das braucht beim Robert
ja, ich brauche so eine halbe ganz Stunde. Viele Dinge brauche ich etwas länger. Das wissen wir doch alle schon. weil ich diese Umsetzung total spannend finde mit der Disziplinarität, schweres Wort. Machen Sie auch Unterrichtseinheiten dann gemeinsam oder wechseln Sie sich ab? Oder haben Sie auch Formate, wo Sie gemeinsam mit Kolleginnen oder Kollegen an dem Inhalt arbeiten?
Ja, also okay, es war jetzt entweder oder Frage, ist mir
ja schwierig. Ja, nächste.
Ja, wir lehren sehr viel interdisziplinär. Wenn ich auf unser Biochemie-Curriculum jetzt in der Humanmedizin gucke, dann sind das so grob 70, 80 individuelle Veranstaltungen, die jede Studierende durchlaufen kann. Da keine Anwesenheitspflicht. Und davon sind etwas über die Hälfte tatsächlich in interdisziplinären Seminaren, wo wir eben dann als Biochemie gemeinsam mit in der Regel einem klinischen Kollegen oder klinisch-theoretischen Kollegen und Kolleginnen unterrichten. Mhm. Und da sind auch Veranstaltungen dabei, wo das zwei thematisch verwandte individuelle Seminare sind, die so ein bisschen hintereinander laufen. Mhm. Aber das ist ganz klar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist wirklich gemeinsam im Vorfeld zu überlegen, was ist in dieser Veranstaltung jetzt zentral wichtig. Das machen wir auch nicht ganz frei fliegend. Da gibt es Lernziele, die den Veranstaltungen zugewiesen sind und die das schon klar definieren. Die sind auch vorher in einem interdisziplinären Prozess entwickelt im Rahmen von Modulplanungssitzungen, wo wir eben auch schon mit den ganzen Kollegen, Kolleginnen zusammensetzen und schon mal ja strukturieren, was soll in dem Modul, was soll in der Modulwoche passend zu dem Polfall jetzt als Lehre angeboten werden. Und dann sind die EDS die besten, indem man dann eben wirklich gemeinsam überlegt hat, was adressieren wir, wie spielen wir uns die Bälle hin und her, wie pingpongen wir das Wissen. Also wenn ich jetzt an eine Veranstaltung denke, die ich mit dem Kollegen aus der Hämatologie gemeinsam mache, da geht es dann eben um verschiedene Formen von Anämien. Und dann steuere ich ihm immer die verschiedenen Elemente zu, die jetzt eben gerade bei dieser Form von Anämie fehlen. Ich spreche dann einmal über das Eisen und dann über Vitamin B12 und über Folsäure und führe es eben dann sozusagen immer als Biochemie, füttere ich ihm das dann sozusagen zu und es pingpongt dann wirklich so hin und her, also als ein Beispiel.
Ja, ja. Sehr spannend.
Das tut. Ja. Aber gibt es da Hemmungen manchmal von klinischer Seite, wenn man das so fragen darf? Also, dass die vielleicht sagen, ich bin in Biochemie nicht mehr so viel.
Dann lernt man noch was.
Und ich habe Sorge, dass ich da vor den Studis nachher eine Expertin habe, die mit, oder wird das dankbar angenommen von der Seite?
Also das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht erlebt. Okay. Was ich manchmal erlebe, ist, dass die Kollegen oder Kolleginnen dann sagen, ach, das hat Frau Oes jetzt ja gerade erklärt, das hat sie jetzt viel besser gemacht, als ich Ihnen das noch erklären könnte. Und ich denke immer, vielleicht ist es jetzt nicht so gut zu verdeutlichen, dass man das gar nicht mehr braucht, wenn man Chefarzt hier und dort ist. Ja. Aber erlebt es eben wirklich als sehr angenehme, kollegiale Lehrsituation.
Ja, okay. Also meine letzte Frage an der Stelle wäre, wir haben jetzt über viele moderne Lehrmethoden, aber ich will auch mal einmal auf die Prüfung fokussieren. Mhm. Denn es wäre ja schade, wenn man jetzt so schöne Sachen hat, eben wie Gruppenpuzzle, wie asynchrones Lernen, was Sie alles ganz ausführlich und toll beschrieben haben. Und am Ende ist dann doch wieder nur die MC-Klausur, wo brachial Wissen abgefragt wird. Wie versuchen Sie auch im Sinne des Constructive Alignment quasi diese Ansätze beim Lernen auch in die Prüfung zu übertragen?
Ganz berechtigte Frage. Mhm. Tatsächlich ist ein Format, dass das vielleicht auch etwas besser abbildet, wirklich diese strukturierte mündliche Prüfung im Rahmen vom OSCE, die jetzt eben auch ein Stück weit näher kommt an der Stelle. Aber sicherlich könnte man da auch nochmal über ganz andere Prüfungsformate an der Stelle nachdenken. Mhm. Ja, also wirklich solche gemeinsamen Problemlösungen oder Diskussionen oder Leistungsnachweise in anderer Form. Sicherlich was, wo man nochmal diskutieren könnte.
Ja. Ist ja organisatorisch auch nicht immer ganz so einfach, aber ja, okay. Ich habe doch noch eine allerletzte Frage. Das war gar nicht die letzte. Kurzer Blick in die Zukunft. Ne? Also die AO steht auf der Kippe. Ich glaube, so viel kann man sagen hier, ohne irgendwie. Wenn die nicht kommt, machen wir dazu auch eine Extra-Folge. Ich habe
Hallo.
Egal. Also auf der Kippe aber wir haben zum Beispiel das Thema ja auch, was wir auch angesprochen haben, Wissenschaftlichkeit ist ein Thema, aber was an immer mehr Standorten prominent und mit guten Strukturen oder Forschungsarbeiten und so hinterlegt werden. Wo sehen Sie als beispielhaft von Ihrem Fach ausgehend so die Rolle der Grundlagenfächer sich hin entwickeln in den nächsten Jahren? Also ist hypothetisch klar, ne, aber so aus dem Bauch.
Ich stelle mir vor, dass die Impulse, die jetzt gesetzt sind, eben durch die AO, die Diskussion, die da herum ist und die Erfahrungen, die gemacht sind, da in dieser Form von Integration, Interdisziplinarität und auch dieses Auseinandersetzen mit, ich muss didaktisch reduzieren, ich muss vielleicht auch Umfänge reduzieren, um Platz zu machen für Kommunikationskurrikulum oder so. Ich glaube schon, dass das Impulse gesetzt hat und Veränderungen angestoßen hat, von denen ich mir wünschen würde, dass die auch die weitere Entwicklung prägen, auch wenn die AO das nicht erfordert oder erzwingt. Mhm. Das ist vielleicht jetzt eine sehr positive Vorstellung, vielleicht auch so ein bisschen träumerisch, aber ich würde mir das wünschen und ich kann mir das auch vorstellen, ja, dass das trotzdem die Entwicklung treibt in der Stelle. Und Biochemie als Fach, gerade wenn wir gucken, was jetzt über High-Throughput-Verfahren in der Diagnostik, Genomsequenzierung und so weiter sich entwickelt, glaube ich, ist, dass die Anbindung des Faches jetzt an die medizinische Anwendung ja in der Zukunft immer enger werden wird. Mhm. Ja, einfach weil da viel mehr Umsetzungsmöglichkeiten jetzt entstehen. Und dass da eben auch an Bedeutung gewinnen wird.
Ja. Dann vielen Dank.
Vielen Dank.
Sind wir schon
sehr
durch.
Gerne.
Es tat gar nicht weh. Vielen Dank für den Einblick und die spannenden Berichte von Ihren Erfahrungen, von Ihrem Standort. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wir bedanken uns an unsere Gästin für die Teilnahme und sagen
vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Tschüss.